Manchester United have done all they can. That Rooney goal was enough for the 3 points. Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! Forestieri. Here's Hulk! Delay!
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei Radio England. Ich bin Leon Kaminski.
Und ich bin Robin Held.
Und Robin, wir schalten uns hier aus der Emotion quasi zusammen. Wir hatten eigentlich einen späteren Aufnahmetermin heute am Sonntag festgelegt. Aber jetzt gerade ist das League Cup-Finale zu Ende gegangen zwischen Liverpool und Newcastle. Und wir haben gesagt, komm, wir machen uns heute keine großen Skripte. Wir schreiben einfach nichts auf. Wir legen direkt los und besprechen einfach mal unsere Gedanken nach dem League Cup-Finale. Die erste Trophäe ist in England vergeben. Und es war wirklich ein Spiel, was an Spannung kaum zu überbieten war. Und wir gehen direkt rein, oder?
Ja, super gerne. Also auch wenn wir natürlich sonst den Fokus extrem auf die Liga legen und Champions League, Euro League, League Cup und Co. eher außen vor lassen, müssen wir heute daraus ein größeres Thema machen, weil dieses League Cup-Finale, was heute passiert ist im Wembley, da musst du drüber reden. Das ist schon ein Big Topic.
Absolut. Newcastle wartet seit 70 Jahren auf eine große Trophäe. Damals haben sie zum letzten Mal den FA Cup gewonnen, haben danach nochmal den Vorgänger der Euroleague gewonnen. Aber die inländische letzte richtige Trophäe war 1955. Eine wahnsinnig lange Zeit für einen so riesigen Verein, wie ein Newcastle auf der Insel einer ist. Liverpool wiederum wollten den ersten Titel der Saison holen. Die haben ja eine echt gute Runde gespielt. In der Liga sind sie auf Meisterschaftskurs und wollten sich dort jetzt den Pokal holen. Sie mussten auf Trent Alexander-Arnold verzichten, nach wie vor verletzt. Kelleher stand für Alisson im Tor aufgrund des Pokalwettbewerbs. Das war es schon an größeren Personalien bei den Reds. Auf der anderen Seite fehlte eigentlich die ganze linke Seite bei Eddie Howe, weil eben Lewis Hall verletzt ist mit dem Saison aus und vorne drin links Anthony Gordon war gesperrt aufgrund seiner roten Karte im FA Cup-Spiel gegen Brighton. Und ja, so ging es rein. Und ich glaube, was wir dann gesehen haben, war schon vor allem in der ersten Halbzeit eine riesige Überraschung.
Ja, vor allem war das beeindruckend, weil nicht Liverpool das Heft des Handelns in der Hand hatte, sondern es war Newcastle. Die kamen richtig gut in die Partie rein und spielen hier eine bärenstarke erste Hälfte. Immer wieder giftig, haben ihn phasenweise den Schneid abgekauft und konnten sich dann auch belohnen, weil sie in der ersten Halbzeit eben noch in Führung gehen durch den Local Man. Dan Byrne ist nach der Ecke da und macht einen wirklich sehenswerten Kopfballtreffer aus relativ großer Entfernung. Und dann steht es eben kurz vor der Halbzeit 1-0. Und das, was das Überraschende daran ist, es ist verdient, weil Newcastle richtig gut in diese Partie kommt.
Absolut verdient. Ich glaube, Liverpool hatte die erste Ballberührung im gegnerischen 16er in der Nachspielzeit der ersten Hälfte durch Diogo Jota. Also hatten da in der ersten Hälfte nichts entgegenzusetzen. Newcastle mit sehr vielen erfahrenen Spielern. Also ich glaube, 5 Akteure bei ihnen waren über 30. Und die Erfahrung hast du absolut gemerkt. Das war schon echt dominant von den Magpies. Und nochmal ganz kurz zu Dan Byrne. Der Mann ist mittlerweile 32, ist Kindheits-Newcastle-Fan. Hat unter der Woche von Thomas Tuchel seinen ersten England-Call-Up bekommen und macht dann jetzt für seinen Kindheitsverein hier das Tor im Pokalfinale. Also diese Emotionen kannst du wahrscheinlich gar nicht beschreiben.
Ja, ich glaube, eine viel bessere Woche gibt es nicht. Ich glaube, ungefähr das haben wir uns als Kind alle mal erträumt und erlebt es im Moment, Seiten gegönnt. Und dieser erste Treffer in so einem Finale ist ja auch immer unfassbar wichtig. Und ich finde, man hat es auch gemerkt, also dann Anfang zweiter Halbzeit ging es eben weiter mit Newcastle, sind sehr gut aus der Pause gekommen und haben dann zweimal kurz hintereinander einen Erfolgsmoment, beide Male durch Alexander Isak. Beim ersten Mal wird der Treffer noch zurückgenommen, zweite Mal zählt es dann, sehenswerter Treffer, weil Direktabnahme, Livramento vorher mit einem guten Doppelpass, flankt rein und dann ist er da und reagiert schnell und legt ihn mit der Seite ins Tor und steht 2-0 nach rund 50 Minuten.
Richtig tolles Tor, oder? Also clever, Murphy köpft den runter, er nimmt ihn sofort. Tolles Tor, fand ich. Und danach auch wieder, er rennt in die Kurve Und das liebe ich ja einfach an diesen Finalen in Wembley. Du hast dann ja wirklich in der Mitte quasi diese Teilung und rechts und links dann die beiden verschiedenen Fanlager. Und du hast dann natürlich wirklich eine Seite, die quasi komplett mit Newcastle-Fans gefüllt war. Und das war einfach so laut. Und Isak ist da sofort dann in die Menge reingerannt. Und alle haben gewusst, dieses 2:0 könnte heute das goldene Tor sein, weil dass diese Mannschaft aus diesen erfahrenen Spielern noch eine 2-Tore-Führung aus der Hand gibt, das wirkte unwahrscheinlich. Und Liverpool war ja auch nach wie vor nicht wirklich gut drin im Spiel. Und ja, also ich muss sagen, die beiden haben das für mich auch absolut verdient. Also Dan Byrne spielt eine überragende Saison. Wie gesagt, jetzt erster England-Call-Up, war auch jetzt sein erstes Saisontor sogar. Also ein sehr unwahrscheinlicher Torschütze hier. Und Ishak ist für mich eigentlich der beste Stürmer der Premier League diese Saison. Abseits von Elfmetertoren ist er der, der für mich am gefährlichsten ist. Hat er auch heute wieder einmal mehr sehr beeindruckend gezeigt.
Nach dem 2:0 war dann Slot und Co. natürlich gefordert. Er hat auch reagiert, hat rund um die Stundenmarke Curtis Jones und Darwin Nunez gebracht. Konaté und Rota sind runtergegangen, also deutlich offensiv umgestellt. Zusätzlich nochmal 8-9 Minuten später Gakpo gebracht für McAllister, also alles nach vorne. Hat sich auch teilweise in Chancen umgemünzt. Weiß nicht, dass sie Minute für Minute Hochkaräte hatten, aber einen gab es, den habe ich noch im Kopf, wo Curtis Jones einen guten Abschluss hat und Nick Pope wirklich richtig gut den Ball über die Latte lenkt. Und hinten raus sollten sie dann ja sogar noch zum Torerfolg kommen, wurde erst vom Schiedsrichtergespann weggenommen wegen Abseits. Dann kam aber der VAR und hat gesagt, nee, Chiesa stand nicht im Abseits, das passte alles. Denn der Italiener mit seinem ersten großen Moment für Liverpool legt den Ball ins lange Eck und konnte damit nochmal in der Nachspielzeit zum 1:2 verkürzen.
Ja, es gab noch wirklich 8 Minuten Nachspielzeit. Ich glaube, viele haben sich gefragt, auch Jason Tindall, der Co. von Eddie Howe bei Newcastle, wo kommen jetzt die 8 Minuten her? Aber dann macht Chiesa noch das 1:2 und alle haben gedacht, das kann doch jetzt nicht sein. Newcastle wartet seit 70 Jahren auf die erste große Trophäe und steht 2:0. Dann gibt es eben diese plus 8 Minuten und dann macht Liverpool sofort das 1:2. Und dann gab es lange, lange 4-5 Minuten bis zum Schlusspfiff, der dann aber trotzdem gefallen ist. Und damit krönt sich Newcastle zum Cupsieger, zum EFL-Cupsieger in England. 2:25, erste Trophäe seit 70 Jahren. Diese Emotionen. Ich bin gespannt auf das Footage, was da jetzt noch alles rauskommt die nächsten Tage. Ich glaube, da gibt es auch die erste Busparade. Wenn du so lange als Verein auf den Titel wartest, dann hast du es auch dir absolut verdient. Ja, einfach eine überragende Leistung von ihnen. Ihr habt es vielleicht gemerkt, wir haben diesen Erzählstrang so aufgebaut, dass wir jetzt zuerst rein auf dieses Spiel gegangen sind, um jetzt so ein bisschen auch auf Liverpool zu schauen. Weil das war natürlich jetzt für die eine absolute Horrorwoche. Und heute gekrönt mit diesem furchtbaren Auftritt, zumindest in der ersten Halbzeit. Ich habe mal so ein paar Zahlen rausgesucht. Am Ende hatte Newcastle einfach den viel größeren Willen. Sie haben 57% der Zweikämpfe gewonnen, gegen 43% von den Reds. Die Kopfballquote, ne? Kopfballduelle, da hat Newcastle 68% der Duelle in der Luft gewonnen. Und Liverpool konnte nur 32% dagegen setzen. Das sind immer so kleine Indikatoren für mich, welche Mannschaft das mehr will. Und du hast es gemerkt heute, Newcastle wollte und Liverpool, da war einfach nicht mehr dieses Feuer, dieser letzte Wille da.
Gehe ich mit, ist aber natürlich auch psychologisch schwierig, wenn du aus dieser Woche kommst, wo sie eben das vielleicht noch größere Highlight-Spiel gegen Paris hatten, zu Hause das Rückspiel, wo ich ja auch letzte Woche gesagt habe, hier im Podcast, das müsste reichen. Sie haben auswärts bei Paris eben ganz, ganz glücklich diesen 1:0-Sieg mitgenommen. Wir haben es besprochen, ihr habt es bestimmt irgendwo gesehen und mitbekommen. Paris um Längen besser, hätte 4, 5, 6 Tore machen können, tun sie es aber nicht. Allison überragend und dann gewinnt Liverpool eben 1:0 im Hinspiel und hat dann zu Hause alles selbst in der Hand. Macht auch für mich eine gute Partie, tendenziell besser als Paris, aber diesmal läuft es genau andersrum. Und Paris macht in Person von Dembélé, der ganz nebenbei gesprochen seit 2025 herausragend spielt, fast eine eigene Liga, ja. Aber hier Klammer wieder zu. Und das Spiel geht dann eben mit diesem 0:1 Ergebnis ins Endspiel, was man so erreichen kann in so einem Achtelfinale, ins Elfmeterschießen, weil in der Verlängerung nichts passiert. Und da ziehen sie dann den kürzeren, psychologisch der bitterste Ausgang, den du dir vorstellen kannst. Donnarumma wird zum Helden. Und ich weiß gar nicht, wie sehr wir noch hier auf das Spiel eingehen wollen, aber einfach diese Woche als Ganzes für Liverpool maximal bitter.
Ich würde es mal als absolute Horrorwoche bezeichnen für Arne Slot. Sie gehen in die Woche rein mit wirklich guten Chancen auf 3 Trophäen und kommen jetzt daraus mit nur einer möglichen. Das heißt, sie haben jetzt in 4 Tagen 2 Trophäen verspielt, davon eine mit einem trotzdem, würde ich sagen, ganz guten Auftritt noch gegen Paris und eine heute, wo sie einfach nicht auf dem Platz waren. Sie werden Meister, dessen sind wir uns seit Monaten bewusst. Wir haben das hier immer wieder gesagt, mehr aber auch nicht. Und am Ende wird es nach wie vor eine überragende Saison bleiben von Liverpool. Arne Slot schafft das, was fast keiner geschafft hat. In seiner ersten Saison gewinnt er sofort die Premier League, aber mehr holt er auch nicht. Und sie hatten eine super Ausgangsposition, viel mehr zu gewinnen diese Saison. Hat natürlich auch ein bisschen Pech mit Paris. Wirklich eine absolute Spitzenmannschaft, die Luis Enrique dort geformt hat mittlerweile. Ohne die ganz großen Stars und Sternchen, aber dafür mit mehr Fleiß und mehr Wille. Und hatten da Pech, dass du sofort gegen die spielst im Achtelfinale. Weil die halt in der Gruppenphase echt schlecht waren und nur mit Ach und Krach weitergekommen sind am Ende. Aber trotzdem, furchtbare Woche, sehr enttäuschend. Und für mich gibt es auch einen großen Verlierer und das ist Mo Salah. Ist gegen Paris komplett abgetaucht. Ich wusste gar nicht, dass er überhaupt gespielt hat. Ich habe ihn nachher ganz kurz gesehen beim Elfmeterschießen, als er Darwin Nunez nicht die Hand gegeben hat und ihn nicht getröstet hat quasi. Und heute, ich weiß nicht, hat der Mann eine tolle Aktion gehabt, eine große Chance. Ich glaube eher nicht. Und wenn du in so einer Weltklasseform in diese Woche reingehst als Mo Salah, und dann am Ende so wenig in Erscheinung trittst und deiner Mannschaft so wenig hilfst, da ist ordentlich was schiefgelaufen.
Ja, absolut richtig. Also am Ende hat er auch als Person eine wirklich schlechte, unterdurchschnittliche Woche gehabt. Und ich finde, das, was ein bisschen besorgniserregend sein kann, dort ist jetzt 2 wirklich wichtige Spiele. High Stakes, ganz, ganz viel auf dem Spiel. Und beides Male ziehst du den kürzeren und beide Male bist du tendenziell schlechter. Also ich finde, gegen Paris, wenn du beide Spiele zusammennimmst, war Paris in Summe besser und ist verdient weitergekommen, ja. Auch wenn es am Ende maximal knapp war. In diesem Spiel jetzt, gerade erste Halbzeit, du kannst dich nicht beschweren, dass du dieses Endspiel verlierst. Und dann gehst du aus dieser Woche heraus und verlierst nicht nur diese Titel oder Titelchancen, sondern das auch verdient. Und ich finde, das ist nochmal der Unterschied. Das hatten wir so bei Slot einfach noch nicht. Und wir haben jetzt die Chance, das allererste Mal zu gucken, wie reagiert er, wie reagiert die Mannschaft auf Rückschläge? Und ganz kurzfristig auf das Paris-Spiel, auf den Rückschlag, hat man jetzt eher bescheiden reagiert in Wembley.
Genau, und du merkst ja auch, was passiert, wenn deine Offensivspieler mal nicht diese grandiosen Tage haben. Also Salah hatte echt viele grandiose Tage und das ist irgendwann nicht mehr nur Zufall in einer Saison. Aber wenn der halt mal 2 schlechte Spiele drin hat, dann fällt da vorne auf einmal ganz viel raus. Und dann hast du noch eine leidenschaftlich verteidigende Mannschaft wie heute Newcastle, die das echt super gemacht hat, mit viel Routine, aber auch dieser Energie, die sie in den guten Zeiten bei Eddie Howe haben. Und dann ist da Liverpool echt abgemeldet. Und das geht schon erschreckend schnell, ne?
Absolut. Ich würde trotzdem gerne mit dir noch auf eine Nuance eingehen, weil du es angesprochen hast mit der Szene mit Salah und Nunes. Wir haben eine Einwechslung. Darwin Nunes war der allererste, der in diesem wichtigen Rückspiel gegen Paris eingewechselt wurde, 73. Minute. Wir gehen bis Minute 120 und in dieser Schlussphase des Spiels plus Verlängerung hat er einen maximal unglücklichen Tag gehabt. Also ich möchte gar nicht draufhauen, ich glaube, er als Spieler hat herausragende Anlagen, aber dieser Ausschnitt war mal wieder der Nunes, der aufgezogen wird, wo die Highlight-Clips zusammenkommen, die keine Highlights sind. Er sah einfach richtig, richtig schlecht aus und dann triffst du die Entscheidung und gibst ihm einen Elfmeter. Und ich dachte mir schon, warum? Ich habe da kein Verständnis für. Es weiß doch fast jeder, dass Elfmeterschießen keine große Qualitätsfrage ist, sondern das ist Kopfsache. Und wenn du einen Spieler hast, der 40, 50 Minuten maximal bescheiden aufgetreten ist, dem Mann diese Verantwortung aufzulasten, ich kann das nicht nachvollziehen, ehrlich gesagt.
Nee, also das ist halt einer dieser Spielertypen. Ich habe mir auch schon gedacht und ich habe es sogar live gesagt zu meinen Kollegen, während wir das Spiel geschaut haben gegen Paris. Entweder der haut ihn jetzt in den Winkel oder übers Stadiondach. Und am Ende hat er nichts von beiden gemacht, aber er ist halt so ein Spieler, wo du einfach kein großes Vertrauen hast. Entweder wirklich hat er jetzt was ganz Tolles vor oder er macht was absolut Furchtbares. Und am Ende war der halt einfach schlecht geschossen, der Elfmeter. Und das war wirklich für keinen Überraschung. Und ich glaube, deswegen war es auch für Musiala am Ende dann so ein bisschen schwieriger, ihn dann zu konsolidieren, weil du es halt vorher schon erahnt hast. Und ja, ich glaube, die ganze Fußballwelt fragt sich ja gerade, warum Nunes diesen Elfmeter schießen durfte. Ich glaube, am Ende werden wir das nie erfahren. Er hätte es nicht machen sollen, ist aber jetzt vorbei. Am Ende gehen sie jetzt hier raus mit zwei Pleiten in dieser Woche. Ein Finale verloren, ein Champions League Achtelfinale gegen Paris. Sie sind der ganz große Verlierer. Was sagst du denn jetzt schon zu ihrer Saison-Zwischenbilanz? Meister werden sie, das haben wir immer gesagt, haben jetzt 12 Punkte Vorsprung auf Arsenal bei 9 verbleibenden Spielen. Historisch reicht das, auch wenn du ihre Saison anschaust. Sie haben, glaube ich, nach wie vor nur eine Liga-Pleite hinnehmen müssen. Also da wird zu 99% nichts mehr anbrennen. Aber ist es immer noch eine sehr gute Saison?
Für mich 100%. Also frag mal Arteta, frag mal Klopp, wie schwierig das ist, diesen Liga-Wettbewerb zu gewinnen. Das ist unfassbar. Und das in dieser Art und Weise zu tun, dass wir schon so lange sagen können, Liverpool sieht wie der klare Favorit aus, hat sich jetzt auch deutlich abgesetzt. Das zu liefern über eine gesamte Spielzeit bisher ist sensationell. Und das mit einem neuen Trainer zu tun, mit einem Gespann, was sich noch nicht wirklich eingegroovt hat am Beginn der Saison, das ist nur positiv. Und allein deswegen ist für mich die Saison sehr, sehr gut. Trotzdem war das jetzt halt ein dicker Dämpfer. Also League Cup ist immer die Frage, was es den Fans und Co. bedeutet. Für Newcastle wahrscheinlich ein deutlich größeres Spiel gewesen als für Liverpool. Ich glaube, so fair muss man sein. Dann gehst du jetzt in der Champions League schon im Achtelfinale raus. Das tut weh. Du bist bei den ganz, ganz großen Spielen nicht dabei. Trotzdem in meiner persönlichen Bewertung, das war die Frage, reicht das, dieser Liga-Gewinn, um eine sehr gute Saison zu spielen? Ich höre aus der Frage raus, du siehst es vielleicht ein bisschen anders. Würdest du es negativer beurteilen in der Gesamtheit?
Also insgesamt stimme ich dir zu, das war eine, jetzt fehlt schon das Adjektiv, es war eine gute bis sehr gute Saison. Ich habe sie ja vor der Saison auch schon stärker gesehen als du, deswegen war es einfach jetzt für mich keine riesige Überraschung. Aber beim Blick auf das Tableau hatten sie ja auch fast keinen richtigen Gegner in der Premier League. Also sie sind für sich genommen sehr stark in der Liga, aber es gibt nur eine andere Mannschaft, die einen Punkteschnitt von 2 oder mehr aufweist, und das ist Arsenal. Die Saisons davor war das immer anders. Da hast du immer 2 und meistens sogar 3 Mannschaften gehabt, die das erreicht haben, und du hast immer Mannschaften gehabt, die bis zum Ende den ganzen Weg mit dir gegangen sind, und die haben sie einfach nicht. Und ich würde sagen, die Liga alleine betrachtet, ist es immer noch herausragend. Das ist absolut fantastisch, auch wie Slot die Mannschaft verändert hat noch zu Klopp, wie er sie nachhaltiger gemacht hat, ne? In der Spielökonomie, im Ansatz. Er hat tolle Entscheidungen getroffen, aber aus deiner Ausgangsposition von vor 4, 5 Wochen haben sie sehr wenig gemacht, weil da musst du ja fast mit 2 plus Trophäen aus der Saison rausgehen.
Ja, den Vorwurf müssen sie sich gefallen lassen, auch nach dieser unfassbar guten Gruppenphase, nenne ich es jetzt einfach mal, der Champions League, wo sie Erster geworden sind und herausragende Arbeit geleistet haben. Das jetzt so früh abzugeben, tut einfach weh. Ich würde trotzdem gerne diesen ersten Part unseres Podcasts hier positiv abschließen und nochmal die letzten 2, 3 Sätze Newcastle widmen, weil ich glaube, dieser Verein hat ein Imageproblem. Also seit der Übernahme durch die Saudis, seit diese Bilder rumgegangen sind, seit die Überspitzungen kamen, dass sie sich jetzt jeden Weltspieler der Welt holen können, wo immer wieder die Zahlen durchgehen, ist das, glaube ich, sehr prominent. Aber was auf der anderen Seite vorher steht, ist, dass Newcastle ein Verein ist mit unglaublicher Tradition. Wenn die Heimspiele haben, und das ist eng, das ist knapp, das ist wichtig, das haben wir in der Champions League gesehen, ist es eine der besten Atmosphären in England, würde ich sagen. Und mit dieser Geschichte jetzt mit Eddie Howe, einem englischen Trainer, also ich möchte davon nochmal herausstellen, wie viel das für diese Stadt, für diesen Verein, für diese Fanbase bedeutet. Und ich muss sagen, ich gönne es ihnen auch einfach.
Ja, Wahnsinn. Also ich schaue mir jetzt gerade live hier die Bilder an von der Siegerehrung gerade, von der Trophäenübergabe. Wahnsinn. Also dann liften Eddie Howe, Bruno Guimarães, Kieran Trippier da die Trophäe in die Luft und Champagnerdusche gibt's. Das sind schon wirklich tolle Bilder, und ich glaube auch, dass dieser Pokal, egal welcher es jetzt ist, für sie eine wahnsinnig hohe Bedeutung hat, weil es ist ja am Ende wirklich schnurzegal, welche Trophäe du gewinnst. Es ist eine große Trophäe in England, eine Pokaltrophäe. Und dann vergisst du auch mal ganz schnell, welche das ist. Wie gesagt, ich glaube, da werden die Feierlichkeiten ordentlich aussehen die nächsten Tage. Jetzt gibt es ja auch eine Länderspielpause. Deswegen können sie es noch ein bisschen mehr feiern. Und einfach überragend. Und ich glaube auch nach wie vor, dass da mehr Potenzial drinsteckt in der Mannschaft. Also sind jetzt in der Liga Sechster. Wir können ganz kurz was dazu sagen, was dieser Sieg heute für Auswirkungen haben könnte. Weil mit dem EFL-Cup-Sieg geht auch immer eine Qualifikation für die Playoffs zur Conference League einher. Aber wenn Newcastle sich durch die Liga automatisch für Europa qualifizieren sollte, geht der Conference League-Platz an den nächsten, der nicht europäisch qualifiziert ist. Jetzt wissen wir halt noch nicht, wie viele Plätze zum Beispiel in der Champions League nächstes Jahr zur Verfügung stehen für England. Es sieht nach 5 aus, aber das könnte sich halt alles noch ein bisschen nach unten verschieben. Das müssen wir aber noch schauen, die nächsten Wochen. Das wäre jetzt so mal mein Take zu dem heutigen Tag gewesen.
Genau, aber fix ist, Newcastle spielt nächstes Jahr international. Welchen Wettbewerb haben sie noch selber in der Hand? Je nachdem, wie gut sie jetzt finishen, ist ja alles auch bis hoch in die Champions League noch drin. Sonst auch, also falls ihr mal die Chance habt oder in Newcastle seid, geht mal ins Stadion. Also die Stadt soll auch sehr schön sein. Müssen wir eigentlich auch mal hin. Vielleicht kriegen wir das ja nochmal. Na, stark. Aber leider noch nicht wir zusammen. Also vielleicht im Fußballkontext machen wir das auch noch. Das war's aber zu unserem ersten großen Themenblock. Ich hoffe, wir haben es ganz gut gecovert. Liverpools Horrorwoche, Newcastles historischer Sieg, 70 Jahre gewartet, jetzt eine Trophäe in der Hand. Trotzdem gab es auch den normalen Ligabetrieb. Die zwei Mannschaften waren zwar nicht aktiv, logischerweise, aber es gab eine Partie, wo große, große Namen auf dem Platz standen. Arsenal gegen Chelsea, ein London Derby. Nicht das, was es mal war. Irgendwie sagen wir das häufig bei den großen Spielen. Aber trotzdem, Zweiter gegen Vierter, durchaus relevant. Und auch wenn hier die Verletzungssorgen etwas größer waren, macht das trotzdem Spaß, wenn so zwei große Clubs auf dem Platz stehen.
Es sollte eigentlich Spaß machen. Vielleicht framen wir es lieber so, um nicht gleich zu viel zurückzurudern. Ja, Arsenal gegen Chelsea. Chelsea hatte ich eigentlich gedacht, die müssten gewinnen. Einfach, es läuft gerade nicht viel für sie. Conference League, das war echt ein hartes Stück Arbeit. In der Liga sind sie Vierter und hätten da auch profitieren können von zum Beispiel anderen Mannschaften, die jetzt nicht gespielt haben oder die Punkte liegen gelassen haben. Arsenal wiederum will natürlich jetzt diesen zweiten Platz so langsam mal sichern und hat natürlich noch Nottingham Forest auch im Nacken, die weiter fleißig punkten. So gingen wir rein in dieses Spiel. Was wir dann aber erlebt haben, hat nicht ganz das gehalten, was wir uns vorher davon versprochen haben. Ist das richtig?
Ja, es war schon dünn. Also ich habe es mir ganz angeguckt und ich habe es bereut. Also es war einfach fußballerisch so, so dünn, so schwach. Und wir gehen gleich nochmal in die Tiefe rein, aber es war einfach nicht viel mit Freude. Gerade wenn man es jetzt vergleicht mit so einem Pokalendspiel, mit den Emotionen, mit der spielerischen Klasse, mit den Highlights, fußballerisch. Die gab es hier eben weniger, war auch sehr hitzig. Man hat gemerkt, dass es ein Derby war. Es wurde doch viel getreten, waren auch bösere Fouls dabei. Aber so von der fußballischen Klasse war da schon Luft nach oben. Was aber natürlich auch damit zusammenhängt, dass beide Teams aktuell nicht aus dem Vollen schöpfen können. Gerade bei Chelsea ist kurzfristig auch noch Cole Palmer ausgefallen. Also neben Jackson Madueke, auf die sie verzichten müssen, kam er jetzt auch noch obendrauf. Dadurch wieder Enzo Fernandes einen vorgerückt. Haben wir schon öfter gesehen. Er spielt dann den Zehner, Pedro Neto vorne drin, Nkunku links, Sancho rechts. Das ist Qualität, das ist gut, keine Frage. Aber das sind nicht die Unterschiedsspieler, die am Anfang der Saison so viel Spaß gemacht haben.
Nee, und du merkst ja auch ganz schnell, wie so ein Cole Palmer fehlt. Also das ist ja echt ein ganz anderes Spiel fast, was du dir anschaust, wenn du Chelsea schaust mit Palmer oder ohne Palmer. Noch kurz nachgereicht, in der Conference League sind sie jetzt am Ende mit 3:1 on aggregate weiter nach dem jetzt 1-0-Sieg gegen Kopenhagen, kommen da also auch in die nächste Runde. Aber da hätten sie bestimmt ein bisschen sich ein einfacheres Duell erwartet. Und hier ging es ja auch direkt schlecht los dann gegen Arsenal, ne?
Ja, es war irgendwie unrund. Also als erstes ist mir aufgefallen, taktisch ganz spannend. Ich hatte es erst überlegt für unsere Kategorie, ist dann aber nur so mittel aufgegangen, deswegen erzähle ich es nur so. Reece James hat wirklich Declan Rice in Manndeckung genommen. Habe ich lang nicht mehr gesehen, aber der ist dem Mann wirklich 50, 60 Meter die Höhe des Spielfelds hinterhergegangen. Wenn der als zweiter Stürmer gespielt hat, war Reece James auf der eigenen Viererkette auf der Höhe. Wenn er sich zwischen den eigenen Innenverteidigern angeboten hat, ist er den ganzen Weg nach vorne gegangen, stand dann quasi wie ein Stürmer gegen den Ball. Also das ist ganz interessant. Maresca scheint Großes auf Declan Rice zu halten und hat Reece James, der hier als Sechser agiert hat, so eingesetzt und so eingestimmt, dass Declan Rice kein Land sehen soll. Das Ganze war dann im Spiel spannend. Also ein Highlight gab es, wo Cucurella ein Handspiel vorgeworfen wurde im Nachhinein, weil es wurde nicht gepfiffen. Er fällt, spielt den Ball mit der Hand, dann gibt es eine große Chance, wird nichts draus. Aber es war eben ein klares Handspiel und auch absichtlich. Ich verweigere mich jetzt allen Anspielungen an das Deutschlandspiel, aber völlig egal, gab kein VAR. Was sonst aufgefallen ist, Robert Sanchez brutal unsicher, immer wieder am Wackeln gewesen. Und dann kommt es eben zu dieser Ecke und dann stellt sich Arsenal hin. Man weiß, der Torhüter ist unsicher und parkt mit 77 Mann im Fünfer und stellt einfach alles zu, was da irgendwie frei war. Und dann spielen sie den Ball mit ganz viel Zug auf den ersten Pfosten. Mikel Merino ist da, verlängert ihn über diese Menschentraube und der Ball schlägt hinten ein. Sanchez am Ende keine Chance und so war es dann am Ende dieses goldene erste Tor auch mal wieder durch einen Standard.
Ganz kurzer Fakt dazu noch. Wir wissen ja, Arsenal ist die beste Ecken- und Standardmannschaft der Insel. Und das ist auch statistisch nach wie vor so. Also sie haben 11 Tore erzielt nach Ecken. Aber das war das erste Eckentor seit 2 Monaten. Über 2 Monate. Das letzte kam am 15. Januar gegen Tottenham. Solanke Eigentor. Du merkst ja, dass sich da andere Teams mittlerweile ein bisschen besser darauf einstellen. Chelsea irgendwie noch nicht ganz, ne?
Ja, was auch dazu kommt, der Eckenschütze fehlt. Also mit Saka ist eben der angestammte Eckenschütze, unter dem es so erfolgreich war, nicht da. Es war jetzt auch das erste Mal, dass Ødegaard eine erfolgreiche Ecke getreten hat, die dann zum Torerfolg geführt hat. Aber das nur am Rande am Ende, ich glaube, das ist schwer zu verteidigen. Ich muss mich hier zusammenreißen, weil so meine, als ich Fußball so richtig geliebt habe und aufgewachsen bin, dann hat Barcelona die Ecken kurz gespielt und das war so das Statement. Wir brauchen das nicht, wir spielen kurz, wir spielen Fußball, Pässe und so zu sehen, dass das so ausgereizt wird, kann ich irgendwo verstehen, aber irgendwas in mir zieht sich auch zusammen, wenn ich sehe, dass 22 Mann im Fünfer stehen, ist irgendwie in meinen Augen nicht der Sinn von Fußball, aber wir machen weiter. weil Teute auf beiden Seiten spannende Aktionen hatten, Raya fast mit einem Saisonfehler, rutscht der Ball komplett durch, am Ende kullert er dann am Pfosten vorbei und daraus wird nichts und das war dann eben mal ein guter Abschluss von Cucurella für Chelsea. Insgesamt kam aber nicht viel und dann hat Arsenal das gemerkt, dass eben keine Durchschlagskraft ist, kein richtiger Stürmer auf dem Platz, kein richtiger Zehner auf dem Platz und dann haben die sich einfach mal in den eigenen letzten 20, 25 Metern verschanzt. Was meine ich damit? Es gab dann eine 10-Minuten-Phase in dieser ersten Halbzeit, wo Arsenal in diesen 10 Minuten auf 7% Ballbesitz kommt. Also die haben einfach komplett eingestellt, Fußball zu spielen und hatten das auch in der zweiten Halbzeit nochmal drin. Es war schon absurd. Also da ist dann einfach nichts passiert. Chelsea hat den Ball laufen lassen, ihnen fehlten die Mittel. Arsenal hat dicht gemacht, hat pragmatisch gespielt, hat einfach den Fokus gelegt, diese 3 Punkte irgendwie mitzunehmen. Und so war es dann auch. Ich habe mir hier als letzte Notiz geschrieben, das war einfach humorlos. Humorlos wegverteidigt. Und am Ende ist es effektiv. Aber das war wirklich, wirklich nicht schön anzugucken.
Wir sollten Robin Held mehr für solche Spiele einsetzen. Vor allem so im unteren Mittelfeld, wo es dann wirklich einfach langweilig und total nichtssagend hergeht. Weil ich mag deine passive Aggressivität in dieser Nachbesprechung irgendwie. Aber du merkst ja auch, wie brutal ungefährlich Chelsea ist, sobald du Palmer und zum Beispiel Jackson rausnimmst, ne? Also das war jetzt das niedrigste XG von allen Chelsea-Spielen unter Maresca und das gegen ein Arsenal-Team, was ja auch nicht wirklich gut ist momentan. Also das war echt irgendwie kann nicht und will nicht, die da zusammen in einem Spiel spielen und am Ende heißt es trotzdem noch Arsenal gegen Chelsea, aber alle denken sich, das ist jetzt nicht das große Spektakel hier. Irgendwie am Ende viel sagen, dass dann wiederum das einzige Tor des Tages nach einer Ecke von Arsenal fällt. Damit haben sie jetzt endlich wieder ihren Eckenbann gebrochen. Ich bin gespannt, ob jetzt demnächst wieder mehr Eckentore fallen für Arsenal. Was aber auf jeden Fall feststeht, dass sie jetzt somit wieder ihren zweiten Tabellenplatz zementieren. Egal, was die Mannschaften unter ihnen machen. Arsenal muss einfach ihre Spiele gewinnen und dann werden die am Ende Zweiter. Aber die Diskussion müssen wir jetzt nicht nochmal führen heute, ob Zweiter gut genug ist. Ich glaube, das können die auch noch in 10 Jahren werden, Zweiter. Aber zu mehr reicht es halt momentan einfach noch nicht.
Ja, wenn wir es positiv formulieren wollen, dann war die Abwehr wieder mal bockstark, haben kaum was zugelassen, sind ja auch das Team mit der besten Defensive der Liga. Das ist im Moment das, was sie rausreißt. Natürlich auch, weil vorne so viele fehlen, aber ja, meine passiv-aggressive Art hat, glaube ich, kommuniziert, wie gut dieses Spiel war. Letztes Wort zu Chelsea. Die haben ein bisschen reagiert auf diese Ungefährlichkeit, auf diese überraschende Dünne im Kader. Und was macht dann FC Chelsea dann? Einkaufen. Es gibt zwei neue Jungs, beide von Sporting gekommen. Jetzt muss ich wieder hoffen, dass da mit der Aussprache alles passt. Dario Essugo kommt und Quenda. Insbesondere Quenda, der Deal wurde schon vor 2-3 Tagen veröffentlicht. Ganz junger Mann, werden wohl 48 Millionen Euro, wenn ich es richtig habe. Ist hier auch nur eine von vielen Quellen, die da fällig werden. Große Summe, Riesentalent, wieder mal eins von vielen. Guckt euch gerne mal die Highlights an. Ich habe es auch gemacht, irgendwie macht es dann ja trotzdem Spaß, sich da ein bisschen zu hypen und kommt wieder ganz viel Talent, aber wenig Erfahrung.
Ja, ich denke, das ist das alte Muster, oder? Also Chelsea plündert Sporting, schreibt hier eine Publikation und der ist erst 17 Jahre alt, ne? Der Quenda und natürlich ein Riesentalent, klar, sehr, sehr teuer, das ist der Weg, den Chelsea anscheinend gehen will. Im Moment sieht es nicht so aus, dass das alleine reicht. Haben ja generell eine junge Mannschaft. Aber ein bisschen Erfahrung, glaube ich, tut jedem Team, was der Titel gewinnen will, am Ende des Tages gut. Beispiel heute, wie gesagt, Newcastle. 5 Spieler über 30 oder älter. Und am Ende war das sicherlich auch ein wichtiger Faktor, dass sie das Ding heute gewonnen haben. Ja, am Ende würde ich sagen, enttäuschend aus neutraler Sicht. Für Arsenal reicht's.
So sieht's aus. Die haben die 3 Punkte und haben damit recht. Ein anderes Spiel, was ein bisschen mehr Spaß gemacht hat, insbesondere vom Spielverlauf her, war das von City gegen Brighton. Da gab es 4 Treffer, fair verteilt. Am Ende geht das Ding 2-2 aus. Wir wollen gar nicht so tief ins Detail gehen, aber Erling Haaland, der das 1-0 erzielt hat, hat mal wieder einen Rekord gebrochen. Und ich finde, der ist nochmal hervorhebenswerter als die anderen. Und zwar hat er jetzt 100 Torbeteiligungen als schnellster ever bei City und ich meine auch in der gesamten Premier League mit 84 Toren, 16 Assists in 94 Spielen. 100 Torbeteiligungen in 94 Spielen.
Damit der erste Spieler in der Premier League-Geschichte, der diese 100er-Marke eben voll macht in weniger als 100 Spielen. Das heißt eben, dass er quasi in jedem Spiel mindestens eine Torbeteiligung im Schnitt gesammelt hat, was einfach unfassbar ist. Also, was der Mann macht, du kannst ja auf City rumhauen, wie du willst, der Mann trifft halt. Und der hat auch schlechtere Phasen und der vergibt auch mal Großchancen, aber am Ende wird der immer dir irgendwas liefern. Da sind auch sicherlich viele Elfmeter dabei gewesen, seitdem er der Elferschütze ist von City, aber die verwandelt er halt auch sicher, macht es auch gut. Und wenn das obligatorisch wäre, müsstest du dir auch gar nicht erst schießen. Deswegen einfach, er erfüllt seinen Dienst. Sie haben gerade keine einfache Saison, haben trotzdem 4 Titel in Folge gewonnen. Die Verteidigung dieser Titel oder dieses letzten Titels fällt gerade alles andere als gut aus. Aber ein Mann, der liefert.
Das muss man ihm lassen und deswegen wollten wir es auf jeden Fall mit in die Folge nehmen. Ansonsten gab es wenig zu bewundern auf City-Seite. Brighton ein wirklich gutes Spiel gemacht, am Ende mit einem höheren Expected Goals-Wert als City. 15-11 Torschüsse pro Brighton. Also haben sich dieses Unentschieden hier wirklich verdient. Am Ende ist es dann Hinchelwood und Estupian, die treffen für Brighton. Und Marmoush mit einem richtig coolen Treffer. Wirklich satter, guter Abschluss von dem Ägypter, der auf City-Seiten das zweite Tor macht, neben Haaland eben. Und am Ende trennen sie sich dann mit Unentschieden und ich glaube, das geht in Ordnung.
Absolut, das geht in Ordnung. Und damit sind sie auch weiterhin im Rennen um die Champions League-Plätze. Einer ihrer größten Kontrahenten hat ebenfalls noch gewonnen. Und das war Nottingham Forest, die wieder mal einfach eine spektakuläre Partie abgeliefert haben. Robin, einfach mal als Zuschauertipp, ja? Schau demnächst einfach Nottingham und nicht irgendwelche anderen Mannschaften, die dich nur aufregen. weil bei Nottingham ist immer Spektakel. Hier haben sie hier bei Ipswich gespielt, die ja echt einen harten Abstiegskampf haben. Sieht nicht gut aus gerade für sie. Sie brauchen einfach zu viele Tore und zu viele Chancen vor allem. Und hier macht es Nottingham in der ersten Halbzeit schon klar. Innerhalb von 6 Minuten schrauben die das Spiel nämlich auf 3:0 hoch. Milenkovic machte den Anfang und dann wirklich ein super aufgelegter Anthony Elanga mit 2 Toren in 4 Minuten. Toller Doppelpack von ihm. Dann nachher kommt Ipswich einen ran mit Kajüste, bevor Rota das 4:1 schießt und Hurst dann noch das 4:2. Also 6 Tore-Spektakel und Nottingham nach wie vor auf Kurs. Ich habe es gesagt, für mich erreichen sie am Ende die Champions League.
Ja, vielleicht das ist große Takeaway der Folge. Schaut euch nicht die London Derbys an, guckt Ipswich gegen Nottingham. 6 Tore, unfassbar. Ich habe es leider nicht ganz live gesehen, aber ich glaube, Highlights und Berichte haben da ganz gut aufgeklärt, dass Nottingham eine richtig gute Figur macht und Elanga allen voran einen Sahnetag erwischt.
Jetzt gehen wir noch zu einem etwas anderen Thema. Und zwar hat unser Freund, ja, Thomas Tuchel, der Oliven-Thomas, hat seinen ersten England-Kader bekannt gegeben. Ich habe ihn auch die letzten Wochen häufiger mal gesehen auf der Tribüne in England, in englischen Stadien. Es gab so aus der Boulevardpresse davor auch schon so ein paar Anwürfe, dass Thomas Tuchel viel zu selten bei Premier League-Spielen zu Gast war. Die haben einfach Bock darauf. Die stürzen sich wirklich auf jede Gelegenheit, um den deutschen Thomas Tuchel irgendwie was nachzusagen. Ob er jetzt deswegen so häufig in Stadien war, weiß ich nicht. Aber es war schon wirklich sehr häufig. Und gab einige Überraschungen. Ich würde es mal so sagen. Die größte wahrscheinlich am Anfang. Thomas Tuchel nimmt 4 Torhüter mit für die anstehenden Spiele. Aber nein, es gibt Spieler, die wieder dabei sind, die, glaube ich, die meisten schon kollektiv vergessen hatten. Wer ist da jetzt so deine Nummer 1? Ich bin gespannt. Wen findest du am überraschendsten aus dem ganzen Kader?
Also Jordan Henderson kriegt mich jedes Mal. Ich muss es sagen. Also der Mann ist in die Wüste gegangen, spielt jetzt in Holland, ist bei dieser wirklich schwierigen Ajax-Zeit mit dabei und ist immer noch unter den, ich weiß nicht, 8 bis 10 besten englischen Mittelfeldspielern. Für mich ist das crazy. Also das ist der Name, wo ich so am meisten drüber gestolpert bin. Und bei dir?
Ja, also ich habe nur zuerst diese Push-Up-Nachricht gelesen, Henderson ist im Kader. Ich dachte irgendwie, Dean Henderson, ja, ist doch klar. Warum müsst ihr mir das jetzt extra hier mitteilen? Aber dass es Jordan ist, das hätte ich echt nicht mehr gedacht. Also wie du sagst, der Mann hat seine aktive Karriere ja schon vor Jahren beendet, wenn man ehrlich ist, als er den Tempel des Fußballs verlassen hat für die Wüste, hat da schon nach 3 Wochen gefühlt keinen Bock mehr gehabt. Dann wäre es für mich aber zu Ende gewesen. Also mit diesem Schritt hättest du sagen müssen, als Nationaltrainer, Jordan, pass auf, du bist ein guter Junge. Nett, hier, da, hallo, grüß dich. Aber du gehst nach Saudi-Arabien, ist okay, du hast anscheinend noch ein paar Geldnöte, befriedige die. Aber hier, Nationalmannschaftsfußball ist damit vorbei. Das ist halt eine Entscheidung gegen den kompetitiven Fußball. Jetzt ist er halt bei Ajax. Ich habe vor ein paar Wochen noch eine überragende Pressekonferenz mit ihm gesehen, weil er ja auch anscheinend vor einem Wechsel nach Monaco stand und Ajax verlassen wollte. Gibt es dann wiederum Streitigkeiten, wollte jetzt Ajax ihn unbedingt verkaufen, loswerden oder wollte er gehen? Auf jeden Fall war das wohl nah und hat er sich da einem Schwall von holländischen Reportern ausgesetzt gesehen, die alle nicht so freudig ihm gegenüber waren. Kann man sich nochmal gut anschauen, ist auch auf Englisch. Aber ja, ihn hier zu sehen, hat mich schon sehr überrascht. Marcus Rashford aber auch, bin ich ehrlich, auch wenn er jetzt einer von uns ist, ja, einer von uns Villains, hat, glaube ich, gefühlt irgendwie einmal in der Startelf jetzt gestanden. Und das hat ausgereicht, um jetzt sofort wieder zu berufen zu werden. War jetzt auch zuletzt gut in der Champions League bei Villa gegen Brügge, sind ja auch weitergekommen. Aber Rashford hat mich auch überrascht. Und dann halt noch so andere Jungs, Solanke, reißt keine Bäume wirklich aus bei Tottenham. Kyle Walker ist wieder da, hat ja die Premier League auch verlassen Richtung Italien, schafft es aber trotzdem auch. Lewis Skelly ist dabei, also da auch mal ein junger Spieler, den Tuchel rausnimmt. Rodgers ist auch dabei. Und was auch noch ganz spannend ist, sind halt dann die Jungs, die fehlen. Zum Beispiel Morgan Gibbs-White. Sorry, wer einmal Nottingham gesehen hat diese Saison, die sind auf Kurs Champions League. Du musst Morgan Gibbs-White mitnehmen. Conor Gallagher für mich ebenfalls.
Gehe ich mit. Also die Überschrift, die es für mich am besten zusammengefasst hat, war, es gibt 2 Comebacker, die wirklich umstritten sind. Das sind Rashford und Henderson. Haben wir beides hier schon angesprochen. Und es gibt eben 2 neue, Dan Byrne und Lewis Skelly, wo bei mir jetzt bei den letzten zwei keine Diskussion aufkommen darf. Ich finde, beide haben sich's mehr als verdient. Auch Luis Scally war so für mich die positive Erkenntnis aus dem Arsenal-Chelsea-Spiel. Hat's wirklich gut gemacht, hatte Top-2-Kämpfe drin, mit Ball immer wieder im Sechserraum unterwegs gewesen, technisch hoch veranlagt. Also der macht einfach Spaß und ich finde, am Ende ist der Kader dann doch in weiten Teilen nachvollziehbar. Auch wenn, klar, ein, zwei Entscheidungen, Henderson für Gibbs White, gerade so, wenn man das nebeneinander hält, schon schwierig ist.
Rashford?
Ich hatte nicht so wirklich auf dem Schirm, dass er so wenige Startelf-Einsätze hatte. Also wenn er spielt, performt er im Moment. Ich finde, das kann man schon honorieren. Ich glaube, es ist auch viel Symbol, weil man weiß, dass der Mann vielleicht auch mal die ein oder andere mentale Streicheleinheit braucht. Und dann ist das vielleicht auch so eine Nominierung. Warum nicht? Ich glaube, das war auch viel Symbol und wenig. Ich habe jetzt jede Minute von dir gesehen und analysiert.
Ich glaube, in einem wirklich topfitten England-Kader wäre Rashford gerade auch vielleicht gar nicht drin. Aber weil jetzt halt doch auf mehreren Positionen einige fehlen, sieht der Kader jetzt so aus, wie er aussieht. Für mich auch schön, Morgan Rodgers ist drin, dass der von uns nicht unter dem Radar bleibt. Spielt eine überragende Saison. Auch in der Champions League war Tuchel letztens da. Und da hat Rodgers auch abgeliefert. Deswegen, ja, jetzt stehen die Spiele eben gegen Albanien und gegen Lettland an. Weltmeisterschaftsqualifikation. Ich denke, da sollten sie unbeschadet durchkommen. Möglichst keine Verletzungen für die Liga. Und ich bin gespannt, wie sich Tuchel dann so geriert als England-Trainer, wie er das alles so handelt. Ich überrasche dich jetzt noch ganz kurz. Ich will noch über eine Sache mit dir sprechen. Und zwar, wir haben schon die Champions League heute gestreift mit Liverpools Aus gegen Paris. Aber zwei andere Mannschaften stehen ja noch drin, nämlich Aston Villa und Arsenal. Aston Villa konnte Brügge am Ende deutlich bezwingen. Brügge wirklich besser auch, als ich gedacht habe. Also eine gute Mannschaft und war nicht so einfach. Am Ende sieht es dann deutlicher aus, als es eigentlich war. Und jetzt muss Villa im Viertelfinale gegen Paris ran. Das ist auch die Rückkehr von Marco Asensio, der ja gerade echt bei uns, also der performt wirklich super, war ja auch hier doppelt erfolgreich gegen Brügge. Und halt Arsenal, die jetzt nach diesem furiosen Hinspiel da 7-1 jetzt noch mit einem 2-2 weitergekommen sind, mit 9-3 am Ende insgesamt. Arsenal gegen Real und PSG gegen Aston Villa. Was sagst du?
Ja, zweimal Underdog, sage ich. Also ich glaube, da verrate ich nicht viel Neues, aber natürlich richtig taffe Lose. Ich glaube, das Einzige, was bei Villa Paris ein bisschen Hoffnung macht, vielleicht unterschätzen die euch. Also Aston Villa einfach noch nicht das Schwergewicht. Und ich glaube, wenn Paris Saint-Germain mit dem eigenen Selbstverständnis kommt, man hat jetzt den mit Abstand Tabellenführer dieser Liga geschlagen. Und jetzt kommt Aston Villa, die eben nicht mal ansatzweise auf demselben Level in der Liga spielen. Ich glaube, man kann hoffen, dass Paris einen unterschätzt. Aber ganz ehrlich, wenn Paris dieselbe Leistung wie gegen Liverpool abruft, sehe ich wenig Chancen. Und auch bei Real gegen Arsenal. Vielleicht rührt man Beton an und das Ganze ist ähnlich erfolgreich wie gegen Chelsea. Aber das gegen Real zu versuchen, ist nochmal eine andere Nummer. Deswegen, ja, ich sehe die Chancen ehrlich gesagt ziemlich klein.
Ja, also jetzt haben auch viele englische Medien gefragt, kann trotzdem eine englische Mannschaft die Champions League gewinnen? Auch wenn jetzt eben mit Man City, die es ja noch zuletzt geschafft haben, und Liverpool die beiden größten Favoriten raus sind. Jetzt sind quasi die weiter, von denen du es vielleicht am wenigsten erwartet hättest. Paris ist für mich mittlerweile fast der Favorit, würde ich sagen. Ja, ich bin ein Riesenfan von Luis Enrique, von seiner Arbeit generell. Und hat jetzt auch wirklich diesen Club fast reformiert. Also weg von diesem Glitter-Stars und so wirklich zu einer hart arbeitenden Mannschaft mit trotzdem tollen Einzelspielern. Ousmane Dembélé macht das herausragend. Aber ich glaube, wir könnten die bei uns packen. Also du musst irgendwie in Paris durchkommen. Vielleicht verlierst du mit einem Tor Unterschied oder so und dann holst du es in den Villa Park, Flutlichtspiel am 15.04. zu Hause im Rückspiel. Da ist alles möglich, sage ich dir. Wenn wir dann wirklich eine fitte Mannschaft haben, die halbwegs ausgeruht ist, ist noch einiges drin. Natürlich, wenn du in Paris untergehst, dann war es das direkt. Und Arsenal, ich glaube, Real ist eine Nummer zu groß für die. Ich glaube, Real ist einfach zu weit, zu reif. Die haben wirklich zu viel Erfahrung, die sind im Zweifel zu dreckig. Ich glaube, das ist nicht drin. Ich würde deswegen fast sagen, die größere Chance hat für mich Aston Villa hier.
Ja, das spricht vielleicht der Fan, vielleicht ist es aber auch zutreffend.
Ja, vielleicht, das kann sein.
wir messen dich sehr gerne an den Ergebnissen, die dann kommen mögen. Ich habe aber noch einen Namen aus dem England-Kader, über den wir jetzt so drüber gegangen sind und nicht mal erwähnt haben. Die Rede ist von Phil Foden. Und ja, der Mann spielt ja auch wirklich keine gute Saison. Und wir haben passend dazu eine Zuhörerfrage von einer Zuhörerin bekommen. Und zwar die Zoe. Vielen, vielen Dank erstmal für deine Unterstützung. Sie hat geschrieben, ich höre eure Folge gerade morgens auf dem Weg zur Arbeit. Ihr habt ein bisschen über Grealish mögliche Zukunft geredet. Wie sieht das bei euch bei Foden aus? Kurzer Rückblick, wir hatten Grealish sehr kritisch gesehen. Er hatte wieder diese Geschichte neben dem Platz, wurde fotografiert, kommt nicht richtig zur Geltung. Wir sehen nicht so richtig eine glorreiche Zukunft bei City. Jetzt wieder bezogen. Foden hat die Saison ja auch nicht mehr konstant liefern können. Glaubt ihr, da kommt die nächsten Jahre nochmal eine Phase wie bei Foden zwischen 21 und 23, wo er wirklich in Galaform war und ja auch eine Meisterschaft fast alleine geholt hat?
Ja, würde ich sagen, eine sehr spannende Frage, auch wirklich guten Bezug genommen zu unserer Folge mit Grealish. Für mich ist einfach Foden kein Grealish. Also ich finde, das kann man echt ganz gut trennen, weil Foden ist für mich erstmal noch ein größeres Talent gewesen, früher schon, aber er hat es danach auch wirklich mit Leistung zurückgezahlt. Und ich glaube echt, dass das auch andere Charaktere sind. Also ne, Phil Foden ist mittlerweile Familienvater, sein kleiner Sohn ist ja auch schon sehr bekannt und ein Instagram-Star und so. Natürlich auch, ob man die Frage so beantworten muss, dass du jetzt den kleinen Jungen da schon so früh in die Öffentlichkeit hebst, hat anscheinend seine Frau und er so entschieden. Ich würde es nicht so machen, aber gut. Aber er ist ein anderer Typ. Also er hatte früher auch mal so ein paar kleinere Eskapaden. Ich erinnere mich damals noch mit dem England-Squad. Aber das scheint sich rausgewachsen zu haben. Und er ist, glaube ich, gerade einfach wirklich so ein Sinnbild für diese City-Mannschaft, die aber noch eine Chance auf Zukunft hat. Da würde ich einfach diesen Strich setzen. Für mich ist Grealish jemand, der nicht performt und keine Chance mehr hat. Und für mich ist Foden jemand, der nicht performt und eine Chance hat. Weil ihn will Pep, glaube ich, auf jeden Fall behalten. Er war, glaube ich, noch letztes Jahr Spieler der Saison in England. Und jetzt hat er auch hier 7 Premier League-Tore, 2 Vorlagen. Das ist halt okay bis gut nach wie vor, ne?
Gehe ich mit. Wir haben vorher schon ein bisschen drüber gesprochen und da ist mir ein Vergleich in den Kopf gekommen. Ich möchte jetzt ausdrücklich niemanden mit Messi vergleichen, aber damals, als es so anfing, Messi hochkam in die erste Mannschaft, war Ronaldinho noch da. Und die beiden haben sich richtig gut verstanden und man hatte damals auch Angst auf Barcelona-Staff-Seite, dass so dieser Lebensstil und dieser Partystil von Ronaldinho auf Messi übergeht und hat ihn eventuell, weiß man nicht so ganz genau, auch deswegen dann verkauft. Und ich finde, du kannst so eine Diagonale ziehen, so eine Parallele zu Grealish und Foden, die auch richtig gut auskommen. Es sah jetzt lange so aus, als wäre Foden da sehr immun und hat wirklich top gespielt. Aber ich finde, die Charaktereigenschaften kann man schon übertragen. Ich glaube, Foden deutlich sortierter im Kopf, wirklich sehr zielstrebig, von Pep immer wieder als Musterprofi herausgehoben worden. Und mit dem Talent, was einfach auch noch mal größer ist als das bei Grealish, glaube ich, dass das langfristig wieder durchkommt. Aktuell muss man aber sagen, geht er so mit dem Trend unter und ein Marmoush gibt dir mehr Highlights, als Foden es tut im Moment.
Klar, also er braucht auf jeden Fall auch eine Leistungssteigerung. Das will nochmal gesagt sein. So weitermachen kann er wahrscheinlich nicht. Da muss deutlich mehr kommen, wenn er halt dann nicht zu diesen Spielern zählen will, die dann unter diesem Umbruch leiden werden. Aber ich glaube nach wie vor nicht daran, dass er das sein wird. Ich glaube, er packt das und es wäre auch irgendwie schade, wenn du dann direkt das nächste Talent so verschleißen würdest. Aber ich glaube, Pep ist schlau genug. Er hat den Jungen ganz, ganz früh groß gesehen. Er hat ihn sehr früh auch in den großen Spielen eingesetzt, weil er einfach in ihm was sieht. Und ohne Pep wäre Foden auch, glaube ich, nicht da, wo er heute ist. Deswegen, soweit wäre das unsere Beantwortung. Also ganz klare Zukunft hier von uns beiden in Richtung Phil Foden. Vielen Dank nochmal, Zoe, für deine Frage. Das könnt ihr auch tun. Über PayPal könnt ihr uns finanziell supporten und da uns auch eine Frage stellen, die wir dann hier in der nächsten Folge beantworten werden. Jetzt ist ja auch, wie gesagt, Länderspielpause bald und auch dann Pokalpause. Somit kommt der nächste Premier League-Spieltag erst im April. Der geht erst am 1. April los, endet am 3. April. Und danach gibt es direkt den nächsten. Also jetzt erstmal für einige Zeit von uns keine neue Folge. Deswegen haben wir auch heute nochmal so einen großen Kahlschlag gemacht hier über alle Themen. Und wir gehen rein in den Überblick. Everton und West Ham trennen sich 1:1. Wichtiger Punkt für Everton und die gute ungeschlagen Serie von David Moyes hält weiter an. und Everton sollte auch mit dem Abstieg mittlerweile nichts mehr zu tun haben. Die Wolves schlagen Southampton auswärts mit 2-1. Ich weiß nicht, was Southampton sich diese Saison gedacht hat. Ich habe jetzt mal nachgesehen. Southampton könnte die schlechteste Mannschaft der Premier League-Geschichte sein. Da fehlen jetzt noch ein paar Punkte. Ich glaube, irgendwie 3 Punkte auf Derby, die mal 12 Punkte gesammelt haben. Southampton stehen bei 9 Punkten.
Da läuft wirklich gar nichts zusammen, auch wenn es hier immer wieder knapp war. Sie verlieren nur 1-2. Aber wenn du nach 29 Spielen 9 Punkte hast, ich glaube, dann spricht das für sich selber.
Nottingham schlägt Ipswich mit 4-2 und setzt damit nochmal ein Ausrufezeichen im Kampf um die Champions League. Man City und Brighton trennen sich 2-2. Brentford macht es nach wie vor sehr gut und ärgern Bournemouth auswärts mit 2-1. Joan Wissa ist da wieder mal erfolgreich. Der Mann ist mittlerweile auch richtig gut drauf und hat bald die 15 Saisontore geknackt, der Nachfolger von Ivan Toney. Das ging auch reibungslos. Arsenal schlägt Chelsea mit 1-0. Fulham schlägt Tottenham mit 2-0. Das darf nicht passieren, Ange Postecoglou. Da sollten sie die nächsten Spiele wieder besser spielen. Tottenham trotzdem auch in der Euroleague weitergekommen. Und jetzt gerade spielt Man United gegen Leicester. Da sieht es noch so aus, dass United das gewinnt. Sie führen noch mit 1-0 durch Rasmus Højlund. Und wir kommen zu deinem Spieler des Spieltags.
Rasmus Højlund, hatte ich noch gar nicht gesehen. Da hat er auch gefühlt 12, 13 Spiele nicht getroffen. Ja. Also erstmal sehr cool an dieser Stelle. Durchstrecke beendet. Mein Spieler des Spieltags ist ziemlich langweilig, ziemlich offensichtlich. Ich gehe mit Anthony Elanga, das Spiel, was ich gern gesehen hätte. Der war der Mann, der einfach überragt hat. Diese 4 Minuten, ich habe es dann auch als Highlight-Video gesehen. Das ist einfach richtig gut, das ist Qualität. Und auch als einer, der ja schwierige Karrierejahre hatte und jetzt bei Nottingham durchstartet, ist irgendwie Sinnbild für diese Mannschaft. Und deswegen ganz klar Anthony Elanga, mein Spieler des Spieltags.
Absolut verdient, 2 super Tore von ihm. Ich nehme einfach mal Dan Byrne, auch wenn es quasi außerhalb des Premier League Spieltags war. Dan Byrne, der Newcastle-Fan, reckt heute zum ersten Mal seit 70 Jahren für seinen Verein eine Trophäe in die Luft, hat noch das Tor gemacht mit einem tollen Kopfball wirklich, der sehr anspruchsvoll war. Kann man sich gerne nochmal anschauen. Und das ist mein Award für diesen Spieltag. Wie gesagt, wir hören uns dann in einigen Wochen wieder. Ich hoffe, dass wir alle jetzt einen sehr schönen Frühling erstmal vor uns haben mit besseren Temperaturen. Und hat mir riesigen Spaß gemacht. Wenn ihr uns jetzt supporten wollt, dann könnt ihr das tun auf Instagram, wenn ihr uns dort folgt, Radio England FM. Supportet uns ebenfalls bei PayPal. Den Link dazu gibt es in der Folgen- und Podcast-Beschreibung. Und lasst eine gute Bewertung da, überall, wo das geht. Und folgt uns, um unsere Rückkehr nicht zu verpassen. Macht's gut, Leute. Wir hören uns.
Bleibt gesund. Ciao, ciao.